SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind.
Sie ist kein Garant für mehr Tierwohl. Sie ist eine Möglichkeit, dass die Konsumentinnen und Konsumenten, die das möchten, auch mehr Tierwohl kaufen können. Auch an Orten, wo es bisher nicht gekennzeichnet war.
Sagt Professor Harald Grete von der Denkfabrik Agora Agrar. Und was er meint, ist die staatliche Haltungskennzeichnung für Tiere, die eigentlich zum 1. August hätte starten sollen. Freiwillig gibt's sie schon, jetzt sollte sie verpflichtend werden. Aber das Ganze wurde auf den 1. März 2026 verschoben. Mindestens. Warum wir so eine Kennzeichnung aber brauchen und was sie bringt, darum geht's gleich hier. Und um die Frage, ob Pilze vielleicht unser Plastikproblem lösen können. Eigentlich sollte die staatliche Tierhaltungskennzeichnung am 1. August starten. In 5 Stufen von Mindestanforderung bis Bio und zunächst auch nur für frisches Schweinefleisch. Doch die neue schwarz-rote Bundesregierung hat die Einführung auf den 1. März 2026 verschoben. Begründung: Das bisherige Gesetz habe Mängel und die Kennzeichnung solle auch auf andere Tierarten und Produkte erweitert werden. Doch worum geht es bei dieser Haltungskennzeichnung eigentlich genau? Dominik Bartoschek.
Wie hat das Tier gelebt, dessen Fleisch jetzt auf meinem Teller liegt? Das sollen die 5 Stufen der Haltungskennzeichnung auf einen Blick zeigen. Dabei steht Stufe 1 für den gesetzlichen Mindeststandard. Das bedeutet für ein Mastschwein 0,75 Quadratmeter Platz in einem komplett geschlossenen Stall. Bei Stufe 2 gibt es ein paar Zentimeter mehr. Stufe 3 bedeutet noch mehr Platz und Tageslicht. Und bei Stufe 4 gibt es zusätzlich Auslauf. Zusätzlich gibt es in den höheren Stufen Beschäftigungsmaterial. 5 steht dann für Bio. Diese Haltungskennzeichnung soll zunächst nur für Mastschweine gelten und für das daraus gewonnene Frischfleisch. Wie es den Ferkeln oder den Muttersauen geht, wie das Tier gefüttert, transportiert und gehalten wurde, das erfahre ich nicht. Auch nicht, ob es gesund war. Bisher war die Haltungskennzeichnung freiwillig. Jetzt sollte sie eigentlich verpflichtend werden. Doch es geht, wie gesagt, nur um die Haltung, nicht um Tierwohl und auch das nur bei einer sehr begrenzten Gruppe. Echte Tierwohl-Label gibt es auch, zum Beispiel vom Deutschen Tierschutzbund, aber auch die sind freiwillig und auch nur wenig verbreitet.
Doch wie wichtig ist eine Haltungskennzeichnung und wie muss sie gesetzlich geregelt werden? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Harald Grete gesprochen. Er ist an der Humboldt-Universität in Berlin Professor für Agrarökonomie und Co-Direktor der Denkfabrik Agora Agrar.
Global, das Gespräch.
Herr Grete, wenn Sie Fleisch kaufen, wie muss das denn gelabelt sein?
Stufe 4 oder 5, das ist mir wichtig. Das sind die sogenannten höchsten Haltungsstufen, also wo die Tiere Auslauf haben. Das kann ich aber nur bei Frischfleisch so machen, weil es dort die privatwirtschaftlich organisierte Haltungsformkennzeichnung des Handels gibt. Das ist fantastisch, dass wir das inzwischen haben. Aber wenn ich auf die Verarbeitungsware schaue, dann habe ich diese Kennzeichnung nicht. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, dann stehen da Begriffe auf der Speisekarte wie Schnitzel vom glücklichen Landschwein. Wenn ich aber frage, was ist denn ein glückliches Landschwein, wie definieren Sie das, dann ist das große Schweigen da. Das sind nämlich keine geschützten Begriffe und meistens nur ein Marketingtrick. Insofern wäre es wichtig, dass wir eine staatlich verpflichtende Haltungskennzeichnung bekommen, sodass auf allen Verarbeitungsstufen die tierischen Produkte gekennzeichnet sind, auch für alle Tierarten.
Wäre denn so eine Kennzeichnungspflicht, wie sie ja geplant ist, aber jetzt erstmal verschoben wurde, wäre die denn ein Garant für mehr Tierwohl?
Sie ist kein Garant für mehr Tierwohl. Sie ist eine Möglichkeit, dass die Konsumentinnen und Konsumenten, die das möchten, auch mehr Tierwohl kaufen können. Auch an Orten, wo es bisher nicht gekennzeichnet war. Wir wissen aber, dass bei weitem nicht alle Konsumentinnen und Konsumenten das tun. Und insofern brauchen wir neben der Kennzeichnung, die gut ist, brauchen wir vor allen Dingen auch eine Tierwohlförderung. Also Prämien für diejenigen Landwirte, die deutlich mehr Tierwohl, als der gesetzliche Standard es erfordert, leisten. Denn Tierwohl kostet Geld. Das sind teilweise Mehrkosten von 20-30%. Und das können wir nicht einfach so fordern von den Landwirten und Landwirten, sondern wir müssen anerkennen, dass das Geld kostet. Und wenn das der Beruf ist, dann muss man damit auch ein Einkommen erwirtschaften. Und das müssen wir ermöglichen. Also, wir brauchen eine Kennzeichnung. Wir brauchen aber auch eine Tierwohlförderung.
Und wer soll die bezahlen?
Das ist letztendlich eine staatliche Aufgabe, das zu bezahlen. Das kann man aus dem allgemeinen Haushalt machen. Es gibt andere Finanzierungsmöglichkeiten, die dazu führen, dass die Kosten vor allen Dingen bei denjenigen landen, die viel dieser Produkte konsumieren. Verschiedene Kommissionen, die Zukunftskommission Landwirtschaft, die Borchert-Kommission haben vorgeschlagen, den reduzierten Umsatzsteuersatz auf tierische Produkte anzuheben, also von 7% auf 19%. Das sind dann 12 Prozentpunkte mehr. Das heißt, wer jetzt ein Stück Fleisch kauft, für 1 Euro, zahlt dann 1,12 Euro. Das ist also nicht die Welt, würde es aber ermöglichen, diese Einnahmen auch zu nutzen als Gegenfinanzierung für Tierwohlprämien.
Die Kennzeichnungspflicht, die es ja schon freiwillig gibt, also nicht als Pflicht, aber als Kennzeichnung und die jetzt geplant war, hatte ja die Stufen 1 bis 4, wobei 1 Mindeststandard ist, 2 Mindeststandard und ein ganz klein bisschen mehr, ein bisschen mehr Platz. Ja. Ist das Tierwohl?
Ich würde immer sagen, dass Tierwohl ein Gradient ist, ähnlich wie Glück oder Wohlbefinden. Das kann sehr wenig sein oder das kann sehr viel sein. Und natürlich ist die Verbesserung von der Stufe 1 auf die Stufe 2, die sogenannte Stufe Stall plus Platz, ist das eine kleine Verbesserung. Aber wir sollten das nicht diskreditieren, denn immerhin ist es der Wirtschaft gelungen, einen Großteil der deutschen Schweinehaltung in diese Stufe 2 zu bekommen. Und auch eine kleine Verbesserung ist eine Verbesserung. Langfristig werden wir allerdings deutlich stärkere Verbesserungen brauchen. Also ich sehe als langfristiges Zielbild mindestens die Stufe 3, also in dem Zugang zu Außenklima, deutlich mehr Platz und deutlich mehr Beschäftigungsmaterialien.
Und nicht nur für Mastschweine, sondern für alle Lebensformen des Schweins und auch für alle anderen Tierarten?
Ja, auf jeden Fall.
Müsste sowas nicht EU-weit geregelt werden, um die deutschen Landwirte nicht massiv zu benachteiligen?
Das wäre ideal, aber da muss man aufpassen, dass man nicht sich handlungsunfähig macht, weil es eine große Herausforderung ist, sich in der gesamten EU zu einigen. Ich glaube, es ist praktikabler, auch als EU-Mitgliedstaat jetzt vorzupreschen, die verpflichtende Haltungskennzeichnung einzuführen. Deutschland wäre das erste Land. Das ist ja auch schon notifiziert bei der Europäischen Kommission und es gibt die Zustimmung der Europäischen Kommission. Genauso die Tierwohlförderung, da kann Deutschland jetzt loslegen und das machen und dann schauen natürlich auch andere Länder interessiert auf das, was Deutschland da macht. Und Tierwohl ist ja in der gesamten Europäischen Union ein Thema. Und die Chancen sind viel größer, so etwas europäisch durchzusetzen, wenn man national schon mal in Vorleistung gegangen ist und demonstrieren kann, dass das funktioniert.
Jetzt haben wir ja schon andere Label, die Haltungsbedingungen kennzeichnen. Etwa von der Initiative Tierwohl, das ist ungefähr das, was jetzt auch geplant ist, verpflichtend zu machen. Oder vom Deutschen Tierschutzbund, da sind die eher höheren Haltungsformen. Dann gibt es aber auch noch Bio-Siegel, es gibt Siegel zur Regionalität. Wenn jetzt noch ein staatliches dazukommt, also noch ein Bepper auf der Verpackung obendrauf, überfordert das die Verbraucher und Verbraucherinnen nicht?
Das ist ja ähnlich wie bei der Ökolandbaukennzeichnung. Da haben wir ein staatliches Biosiegel und ein EU-Biosiegel und darunter haben wir die ganze Differenzierung von Bioland und Naturland und Demeter. Und diese Differenzierung wird es immer geben, weil es Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die sich für die Details interessieren. Und dann gibt es Marktsegmente, die sich da herausbilden und das ist ja auch gut und in Ordnung. Aber für die Transparenz ist eben dieses eine Dachlabel, was sozusagen alles vereint und sagt, hier steht der Staat mit seiner Glaubwürdigkeit dahinter. Hier ist eher wenig Tierwohl drin und da ist eher viel Tierwohl drin. Das bietet Orientierung und ist wichtig.
Ich sagte es ja gerade, die Label, die es bisher gibt, die sind freiwillig. Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass wir ein staatlich verordnetes und kontrolliertes bekommen?
Nur der Staat kann das Ganze ja verpflichtend machen. Und wir sehen die Grenzen der Freiwilligkeit sehr schön bei der gegenwärtigen Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels. Es ist fantastisch, dass die allermeisten mitmachen. Einige Lebensmitteleinzelhändler machen aber auch nicht mit. Und es ist nicht gelungen, das in die Gastronomie auszurollen oder auf die Verarbeitungsware. Also da gibt es große Widerstände. Im Lebensmitteleinzelhandel beim Frischfleisch haben wir das Glück sozusagen oder die Situation, dass einige Unternehmen große Player sind. Und wenn die sich einigen, dann ziehen die meisten mit. Die Gastronomie ist sehr viel zersplitterter. Und da stößt Freiwilligkeit eben auch an ihre Grenzen.
Das war Professor Harald Grete, Agrarökonom an der Humboldt-Universität in Berlin und Co-Direktor der Denkfabrik Agora Agrar. Vielen Dank, Herr Grete.
Vielen Dank, Frau Henn.
Es ist die zweite Chance und vielleicht die letzte, um unser immer größer werdendes Plastikproblem in den Griff zu bekommen. In Genf verhandeln seit Dienstag 170 Staaten über ein weltweites Abkommen zum richtigen Umgang mit Plastik. In bestimmten Bereichen ganz verbieten oder wenigstens deutlich mehr recyceln. Unter anderem die EU und viele Länder, die von der Plastikmüllverschmutzung besonders betroffen sind, drängen auf ein Abkommen. Länder, die mit Erdöl Geld verdienen, wie Saudi-Arabien, der Iran, Russland und jetzt auch wieder die USA, sind dagegen. Eigentlich sollte das Abkommen schon im vergangenen Dezember im koreanischen Busan verabschiedet werden. Jetzt in Genf muss es funktionieren, denn die Zeit drängt. Wenn wir so weitermachen, dann könnten im Jahr 2050 gemessen am Gewicht mehr Plastikteile im Meer sein als Fische. Wir haben, so Sebastian Moritz, ein Problem.
Egal ob die großen Plastikteile, die an den Küsten der Ozeane angespült werden, oder das winzige Mikroplastik, das nahezu überall zu finden ist. In der Luft, im Trinkwasser, in Böden und sogar in menschlichem Blut. Plastik findet sich inzwischen in fast jedem Winkel der Erde, sagt Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
Selbst die entferntesten Regionen werden darüber erreicht, dass Mikroplastik zum Beispiel eben auch über die Atmosphäre verweht wird und so in die allerhintersten Regionen gelangt.
Bergmann gehört zu einer Koalition von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an den Verhandlungen zum UN-Plastikabkommen in Genf teilnimmt. Mehr als 150 Millionen Tonnen Plastikmüll, so schätzt es der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments, schwimmen mittlerweile in den Meeren. Zunehmend rücken inzwischen auch die kleinen Plastikteilchen in den Fokus, die zum Beispiel entstehen, wenn Textilien, Möbelstücke oder Böden aus Plastik winzige, oft nicht sichtbare Partikel absondern, sagt Moritz Jäger-Roschko von Greenpeace.
Das Mikroplastik, was wir atmen, ist schon nachgewiesen worden in unserer Lunge, in unserem Blut, aber auch in der Muttermilch. Das heißt, es ist wirklich überall und es gibt jetzt noch keine abschließenden Studien, die wirklich genau den gesundheitlichen Zusammenhang zeigen. Aber es gibt schon viele Studien, die andeuten, wie gefährlich das sein kann, gerade die kleinen Partikel, die wir zum Beispiel in der Lunge haben.
Um den Plastikmüll in der Welt zu begrenzen, gibt es mehrere Ansätze. Der radikalste kommt von Umweltschützern wie Moritz Jäger-Roschko. Er sagt, an einer weltweiten Drosselung der Plastikproduktion führt kein Weg vorbei.
Wir können uns die Plastikkrise nicht schön recyceln, sondern wir müssen tatsächlich an der Ursache ansetzen, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Die größte Stellschraube sei eine Reduktion der Plastikverpackungen. Sie machten in Deutschland etwa 30% des Plastikmülls aus. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms, das die Verhandlungen in Genf organisiert, werden derzeit weltweit jährlich etwa 460 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Tendenz steigend. Weltweit etwa 100 Staaten, darunter auch Deutschland, setzen sich für eine Drosselung der Produktion ein. Widerstand gibt es von Öl- und gasproduzierenden Staaten wie Saudi-Arabien, Russland und Iran. Aber auch in Deutschland herrschen unterschiedliche Positionen. Christiane Bunte ist Hauptgeschäftsführerin beim Verband Plastics Europe in Deutschland und damit die oberste Lobbyistin der Plastikindustrie. Sie betont, dass Plastik in vielen Bereichen nicht verzichtbar sei.
Wir sehen, dass Kunststoffe in sehr, sehr vielen Anwendungen extrem sinnvoll und wertvoll sind, sei es jetzt im Bereich der hygienischen Lebensmittelverpackung, im Leichtbau für Autos, in Windradflügeln. Überall da sind Kunststoffe sehr sinnvoll.
Statt Begrenzungen bei der Produktion setzt sie sich für eine höhere Recyclingquote ein. Bei Verpackungen sind hohe Recyclingquoten theoretisch denkbar, zum Beispiel mit einer Pfandpflicht für Plastikverpackungen jeder Art. Recycling ist aber keine Strategie gegen Mikroplastik, das zum Beispiel beim Waschen von Textilien freigesetzt wird. Der Flausch im Sieb des Wäschetrockners ist nichts anderes als Mikroplastik, jedenfalls wenn Kunstfaser oder Mischgewebe in der Wäsche waren. Auch alle Autos sind über den Abrieb von Reifengummi große Mikroplastikemittenten. Recycling ist da ebenfalls keine Option und technische Lösungen sind sehr schwierig. Wissenschaftler der Tsinghua-Universität in Peking fanden heraus, dass 2022 nur knapp 10% des weltweit produzierten Plastiks recycelt wurden. Eine Ursache: in weiten Teilen der Welt fehlt es an der Infrastruktur für ein effektives Recycling. Doch selbst in Deutschland sei es häufig nur schwer möglich, das Plastik wiederzuverwerten, sagt Stefan Krause, Ökohydrologe an der Universität Birmingham.
Häufig ist das Recycling von Plastikprodukten dadurch erschwert, dass Plastikprodukte sehr komplex sind, dass Plastikprodukte nicht nur aus einem Polymer besteht, sondern dass wir vielfach Plastikprodukte haben, die kaum noch trennbar sind, die dann auch sehr viele Farbstoffe und andere Zusatzstoffe enthalten, die das Recycling wirklich erschwert.
Es gibt die Idee, sich für eine echte Kreislaufwirtschaft auf nur 4-5 verschiedene Plastikarten zu beschränken und dabei auf reine Kunststoffe ohne Zusatzstoffe zu setzen. Für Verpackungen sollen zum Beispiel 3 Kunststoffe ausreichen, sagt Kreislaufforscher Professor Dr. Michael Braungart. Er nennt Nylon als Beispiel für einen Kunststoff, der sich sehr gut in die ursprünglichen chemischen Substanzen zurückwandeln lasse und dann zu einem gleichwertigen neuen Kunststoff werden könnte. Ziel müsse es daher sein, die Summe der Plastiksorten und der weit mehr als 10.000 Bestandteile des Plastiks radikal zu reduzieren. Auch das ist ein Aspekt, der bei den Verhandlungen in Genf diskutiert wird.
Was sich aber nicht mehr wegdiskutieren lässt, das sind die großen Mengen an Plastikmüll, die schon da sind. Für immer. Denn Plastik verrottet nicht, sondern zerfällt in der Natur in immer kleinere Teile. Zudem werden Mikroplastikteilchen aus Kunstfasergewebe aus der Waschmaschine genauso in Flüsse und Meere gespült wie, wir haben es ja eben schon mal gehört, der Reifenabrieb beim Fahren. Doch jetzt haben Forscher in Brandenburg entdeckt, dass es Pilze gibt, die gerne Kunststoff fressen. Sven Kästner aus der ARD-Wissenschaftsredaktion weiß, wie das funktioniert.
Vereinfacht gesagt so, dass die Pilze das Plastik einfach auffressen. Es geht um 4 sehr häufige Pilzstämme, genauer gesagt Penicillium, Fusarium, Trichoderma und Botryotinia. Die sind in der Lage, Kunststoffoberflächen zu besiedeln, und zwar die Oberflächen von Polymeren, das sind die am weitesten verbreiteten Plastiksorten. Diese Kunststoffe, die bestehen aus komplexen Molekülen, Kohlenstoffatome, die entweder linear oder in einer Ringstruktur aneinander hängen. Diese Verbindungen sind sehr stabil, weshalb Plastik eben auch nach Jahrzehnten nicht oder kaum verwittert. Die Pilze aber, die sind in der Lage, diese stabilen Kohlenstoffverbindungen aufzubrechen. Und zwar über Enzyme, die sie bilden, um sich von den Kunststoffen ernähren zu können.
Sven, wie haben die Forschenden denn diese Fähigkeit entdeckt?
Sie haben gezielt in Laborexperimenten danach gesucht. Zunächst haben die Wissenschaftler verschiedene Pilzstämme isoliert, um herauszufinden, welche die Enzyme produzieren können, von denen sie wussten, dass die Plastik abbauen können. Unter UV-Licht und Hitze haben sie dafür die Reaktionen beschleunigt ablaufen lassen und so die Pilze identifiziert, die Kunststoffe verstoffwechseln können. Das Besondere, der Prozess, der verläuft nur mit Pilzen und dem Plastik. Es müssen also keine weiteren Stoffe hinzugefügt werden. Im Labor hat es gut funktioniert. Großtechnische Verfahren für eine breite Anwendung, die müssen allerdings erst entwickelt werden.
Und ist das jetzt die Lösung für unser weltweites Plastikproblem?
Es gibt einfach schon zu viele Kunststoffe auf der Welt. Alle werden die Pilze nicht abbauen können. Viele Plastikarten, die bestehen nicht nur aus Erdöl, also den Kohlenstoffen, sondern sie enthalten auch andere Stoffe, die dem Kunststoff bestimmte Eigenschaften verleihen sollen. Reifen zum Beispiel enthalten giftige Schwermetalle, um das Plastik härter zu machen. Der so verunreinigte Reifenabrieb, der gilt als eine der großen Mikroplastikquellen. Die Pilze aber bauen nur die Kohlenstoffverbindungen ab. Eventuelle Zusatzstoffe, die bleiben übrig. Gelangen dann entweder direkt in die Umwelt oder sind in der Pilzbiomasse enthalten. In jedem Fall birgt das neue Gefahren. Und dann besteht das Plastik, wie gesagt, aus Kohlenstoff. Und wenn die Pilze diesen abbauen, entsteht Kohlendioxid, was wiederum den Klimawandel anheizt. Besser ist es also in jedem Fall, weniger Plastik zu produzieren, als nur auf die Pilze zu setzen.
Aber die Pilze könnten zumindest ein Teil der Lösung sein. Das waren Informationen von Sven Kästner. Vielen Dank. An denen hier, da scheiden sich die Geister. Sind sie nun ein Lobbyistenclub oder die besseren Menschen? Die Rede ist von der Deutschen Umwelthilfe. Am 5. August 1975, also vor ziemlich genau 50 Jahren, wurde sie gegründet und seither kämpft die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation für saubere Luft, für Klimaschutz und auch gegen Plastikmüll. Und sie sorgt immer wieder für Schlagzeilen wegen ihrer Erfolge, aber auch wegen ihrer Methoden. Kritiker werfen der Deutschen Umwelthilfe vor, eine Abmahnindustrie zu betreiben und sehen finanzielle Motive hinter den Aktionen. Angesichts ihres 50. Geburtstages schauen wir mal genauer hin, was genau macht die Organisation eigentlich? Stefan Hübner.
Wir sind ein bisschen mehr als nur ein Umweltverein. Wir sind auch ein Verbraucherschutzverein, der für die Interessen der Menschen kämpft.
So umreißt Jürgen Resch das Profil der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH. Er ist der Bundesgeschäftsführer des gemeinnützigen Vereins, der aktuell über 20.000 Mitglieder hat. Gegründet wurde die DUH am 5. August 1975. Vielfach hat die Deutsche Umwelthilfe inzwischen erfolgreich Einfluss genommen. Seit sie in den 2000er Jahren klageberechtigt wurde, kommt ihr nochmal eine Sonderstellung unter den deutschen Umwelt- und Verbraucherverbänden zu.
Das ist ungemein raffiniert gewesen, dass sie das verbunden hat. Das machen die anderen großen Umweltverbände nicht. Sie ist darüber hinaus immer wieder in Aktionen eingetreten, wo der Staat oder Behörden nicht kontrollieren.
Sagt die frühere Vorsitzende von Transparency International Deutschland und ehemalige parteilose schleswig-holsteinische Umweltministerin Edda Müller.
Sie ist von daher eine sehr wirksame Organisation, die auch öfter mal wirklich ins Schwarze schießt, ja, wo dann auch einigen Leuten klar wird, hier müssen wir was tun. Und von daher ist die kritische Auseinandersetzung mit der DUH eigentlich ein Indiz dafür, dass sie recht wirksam ist.
Damit spielt Edda Müller etwa auf Vorwürfe an, die DUH sei radikal und wirtschaftsfeindlich, vor allem im Automobilkontext.
Wo ich sehe, wo die DUH besser werden könnte, ist für Transparenz. Die DOA kriegt zum Teil natürlich ihre Arbeit mit Spenden auch finanziert, auch mit Spenden aus der Wirtschaft. Und da würde ich der DOA raten, diese Dinge auch wirklich offen zu legen.
Und vielleicht wird der Rat ja gehört. Was haben Radioaktivität und Nashörner miteinander zu tun? Eigentlich nichts, gäbe es nicht das sogenannte Rhizotope-Projekt in Südafrika, ein neuer Versuch, die Nashörner des Landes zu schützen. Dafür werden kleine Mengen radioaktiver Isotope in die Hörner lebender Tiere gespritzt und die so behandelten Hörner lassen sich an Flughäfen und an Grenzen mit Strahlendetektoren wieder aufspüren. Ziel ist es, den illegalen Handel zu erschweren und die Nachfrage zu senken. Wie es genau funktioniert? Stefan Überbach.
James Larkin kniet vor einem Rhinoceros. Das tonnenschwere Tier liegt auf der Seite. Es wurde gerade betäubt. Mit einer Akkubohrmaschine fräst der Wissenschaftler der Universität Witwatersrand in Johannesburg ein kleines Loch in das Horn. In dieses Loch spritzt er dann eine schwach strahlende Substanz, ein sogenanntes Isotop. Außerdem wird das Horn mit einem Funkchip ausgestattet, sowie einem kleinen Datenträger. Damit können wir das Horn eindeutig identifizieren, sagt der Wissenschaftler.
We can recognize uniquely the horn.
Und genau darum geht es beim Projekt Rhizotope. Die Hörner sollen nämlich auffallen, wenn Schmuggler versuchen, sie ins Ausland zu transportieren und auf den internationalen Schwarzmärkten zu verkaufen. Selbst kleinste Mengen des Isotops sind für Strahlendetektoren erkennbar, wie es sie an Airports, Häfen oder Grenzübergängen schon zu Tausenden gibt. Das ist das erste Mal weltweit, dass Nuklearwissenschaft für den Artenschutz genutzt wird, sagt Projektleiterin Jessica Babic.
This is the first time in the world that nuclear science has been used in conservation.
Um das Verfahren zu testen, hatten die Wissenschaftler vor einem Jahr 20 Nashörner in einem Wildreservat nördlich von Johannesburg mit dem radioaktiven Material behandelt und danach keinen Tag mehr aus den Augen gelassen. Das Pilotprojekt ist jetzt beendet, das Ergebnis mehr als vielversprechend. Blutuntersuchungen haben nachgewiesen, dass von der strahlenden Substanz für die Rhinos keine Gefahr ausgeht, Professor James Larkin. Die Tiere sind absolut sicher. Wir haben Jahre daran geforscht und zeigen können, dass alles gut ist und keinerlei Schäden entstanden sind. Außerdem konnten die Wissenschaftler mit Testläufen an verschiedenen Airports und Häfen beweisen, dass die radioaktiven Hörner mit der vorhandenen Technologie zuverlässig entdeckt werden. Professor Jan-Rein Seefahrt arbeitet für Südafrikas Kernenergiegesellschaft. Strahlung lässt sich nicht aufhalten. Selbst wenn Sie das Horn in eine Decke wickeln und in eine Tasche stecken, werden die Strahlen von einem Detektor erkannt. Das löst dann den Alarm aus und Sie fliegen auf, weil Sie verbotenes radioaktives Material dabei haben. Noch immer werden im südlichen Afrika jedes Jahr hunderte Rhinos von skrupellosen Wilderern abgeschlachtet. Die Nachfrage nach den Hörnern ist groß, vor allem in Asien, wo sie als Statussymbol oder vermeintliches Heilmittel gelten und zu Rekordpreisen gehandelt werden. Bei Rhizotope geht es auch darum, das Horn für Wilderer und Endverbraucher wertlos zu machen und die Tiere damit zu schützen. Projektleiterin Jessica Babic.
One of the essential parts of this Rhizotope project.
Von zentraler Bedeutung ist eine aktive Informationskampagne. Wir müssen allen Leuten sagen, in den Tierparks, in den umliegenden Dörfern, bei den potenziellen Kunden weltweit, dass unsere Nashörner jetzt radioaktiv sind und es sehr riskant ist, die Tiere zu wildern, ihre Hörner zu transportieren oder sie in den Empfängerländern im Besitz zu haben. Ab sofort können sich Nationalparks, Tierreservate und Nashornzüchter bei dem Forscherteam melden und ihre Rhinos mit der neuen Technologie behandeln lassen. Und langfristig, davon sind die Johannesburger Forscher überzeugt, könnte die Methode dann auch bei anderen bedrohten Tierarten eingesetzt werden. Bei Pangolinen zum Beispiel oder bei Elefanten.
Und mit diesen guten Nachrichten endet das Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören.